Ja, vielen Dank für die Einladung, Denise, vielen Dank für die Einführung. Sehr geehrte Vertreter des Ministeriums, sehr geehrte Damen und Herren, Sie kennen viele der Diskussionen aus der heutigen Zeit. Inwieweit können wir überhaupt an den Universitäten noch Dinge in Bewegung bringen? Inwieweit können wir noch zu Krankheiten beitragen und sind nicht nur ein Spielball der Industrie? Das Problem liegt natürlich auch dahinter verborgen, dass die heutigen Studien immer moderner, immer aufwendiger werden und dass diese vielen Millionen, die solch eine einzige Studie kostet, eigentlich auch nur noch in industriellen Konsortien aufgebracht werden kann und das Gesundheitssystem nur noch solche Studienergebnisse anerkennt. Das heißt, wir haben so ein bisschen einen Kreis, der sich somit schließt. Ich möchte Ihnen aber einige Beispiele geben, was man an Universitäten doch noch bewirken kann. Frau Bossa-Männerin hat im Vorfeld auch schon dem Ministerium gedankt. Wir haben auch aus der Multiple-Sklerose-Szene sicherlich gerade Frau Ministerin Schulze zu danken. Es gibt auch ein großes Kompetenznetzwerk Multiple-Sklerose. Ich bin einer der Vorstandsmitglieder in Bochum. Wird eine 12 Jahre Langzeitstudie koordiniert, die deutschlandweit MS-Patienten möglichst früh, möglichst lange verfolgt mit der Idee, können wir aufgrund biologischer Signale, also Ergebnisse aus Blut, aus Nervenwasser, aus Kernspintomographie, schon vorhersagen, welche Patienten auf welche Therapien besonders gut reagieren. Dieses Kompetenznetzwerk war etwas gefährdet, denn die Bundesforschungsministerin hat umgestellt, sie will Gesundheitszentren nur noch machen und wir haben es auch mit der Hilfe der Ministerin geschafft und der Fachgesellschaft, dass dieses als eines der wenigen Kompetenznetzwerke überlebt. Also dazu nochmal herzlichen Dank nach Düsseldorf in unserer Hauptstadt. Nun, Therapie der MS, möchte Ihnen damit nochmal verbeispielhaft, was wir über diese Krankheit, die wir nun schon 180 Jahre systematisch kennen, mittlerweile wissen und mittlerweile glauben. Der erste gut dokumentierte Fall ist ein, ja, wie nennt man sowas, ein mit König George verwandter, illegitimer Sohn von ihm. Das war ja damals gar nicht so unüblich. Und Sie sehen hier, wie August E.T., so war sein Name, wie er so im besten viktorianischen Englisch hier seine Beschwerden beschreibt. Seine Sehstörung, die Entzündung der Augen, die Optikusneuritis, ist in etwa 20-30% der Fälle ein Frühsymptom der Multiplen Sklerose. Das ging aber weg, die haben ihre Stärke wieder bekommen. Er hat eine Schwächeperiode durchgemacht, wo seine beiden Beine gelähmt waren. Das ist ein Zeichen dafür, dass es eine Entzündung am Rückenmark stattgefunden hat. Auch das hat sich wieder gebessert und ist zurückgegangen. Hat etwa 3 Wochen gedauert. Damals kannte man das Cortison noch nicht. Glücklicherweise bilden sich ja viele Schübe in den ersten Jahren zurück, aber sie hinterlassen Schäden und Narben. Es wird dann irgendwann auch zunehmende Funktionen des Rückenmarks betroffen, die Blasenstörung, die wir leider vor allem in späten Stadien kennen, und auch Störungen der Sexualität, die er hier im schönsten viktorianischen Englisch beschreibt, dass er die Verbindung mit einer jungen Dame als eine extrem große Anstrengung empfand. Also die Multiple Sklerose kann uns insgesamt in vielen Lebensbereichen mit beeinträchtigen. Heute wissen wir, dass es noch viel mehr die Kognitionsstörung ist, die mit betrifft. Und als systematischer Beschreiber hat Charcot Mitte des 19. Jahrhunderts an der Salpêtrière lehrend und forschend gesagt, ich habe Ihnen, meine Zuhörer, nun schon alles über die MS erzählt. Was wir pathophysiologisch wissen, über Therapie rede ich nicht, das geht nämlich nicht. 1870. Nun hat sich einiges, Gott sei Dank, verändert in der Therapie. Sie sehen, ganz früher haben wir noch über Arsen nachgedacht, Quecksilbertinkturen, Quecksilberschmierung, gar nicht mal selten, noch in den Nachkriegsjahren in Deutschland mit üblich. Dann kam das Cortison mit herein aus der Rheumatologie in den späten 40er Jahren, Kendall und Hensch. Durchaus die ersten Fortschritte. Man hat aber auch erkannt, dass eine Langzeittherapie der MS mit Cortison letztlich nicht wirkt, nur viele Nebenwirkungen macht. Ungesättigte Fettsäuren, etwas, was auch heute noch grundsätzlich Sinn macht, aber nicht ausreichend stark ist. Dann kamen die ersten Immunsuppressiva, ein Weg, den wir später viel intensiver verfolgt haben. In Würzburg gab es damals die Multiple Sklerose Forschungsgruppe der Max-Planck-Gesellschaft, Azathioprin von Professor Mertens in den 60er Jahren erstmalig in Deutschland eingesetzt für Myasthenie, hat auch bei der MS die ersten beschränkten Erfolge ermöglicht, bis wir dann in die Neuzeit kamen. Dort konnten wir die ersten wirklich guten Studien aufweisen. Interferone, wir haben die Interferone seit der Zulassung in Deutschland mittlerweile 15 Jahre. Wir wissen, was sie bewirken können. Wir wissen aber auch, dass sie limitiert sind, vor allem, wenn es zu spät kommt, wenn wir ihre Einsatz viel zu spät erst nach vielen Schüben einsetzen. Interferone sind durch ein Zufallsprinzip eingeführt worden in die Multiple Sklerose. Einer der Kollegen hat es bei der Krebstherapie gesehen und hat gesagt, ich probiere das auch mal bei MS und initiiere Interferone in das Nervenwasser, um so das Rückenmark zu erreichen. Das war Dr. Jacobs, die ersten Interferonstudien. Und diese Interferone, die jetzt über 20 Jahre gegeben werden, haben in ersten Langzeitanalysen schon gezeigt, dass man viel länger und in viel besserem Zustand mitlebt. Und nun kommen die ganzen modernen Medikamente, Copaxone kurz danach, Zytostatika, die wir entdeckt haben, die wir vorher schon benutzt haben, letztlich das Natalizumab und die Pipeline ist jetzt natürlich voll und da quellen viele Medikamente heraus. Und ich möchte Ihnen jetzt mal zu zwei dieser genannten Medikamenten Hintergrundinformationen geben. Zum Natalizumab, zu den Impulsen, die man auch bei diesem Medikament, das ja industrieentwickelt ist, noch heute in der modernen Zeit mitgeben kann, um die Anwendung sicherer zu machen. Und zu dem BG12, der Fumarsäure, einem eigentlich bei der Psoriasis der Schuppenflechte viel eingesetzten Medikament, Ihnen vielleicht nochmal klar machen, welche Rolle die Bochumer Neurologie begründet, schon in Zeiten, als ich noch nicht in Bochum war, hier mit gespielt hat. Diese Studien werden in Kürze auf dem großen europäischen Jahreskongress ECTRIMS mit vorgestellt werden. Natalizumab, das ist ein Eiweißstoff, ein Antikörper. Sehen ihn hier nochmal dargestellt, das Natalizumab. Es besteht praktisch aus zwei Hälften, die miteinander verbunden sind. Und hier vorne ist die spezifische Erkennungsreaktion. Und dieser Antikörper Natalizumab blockiert Rezeptoren, die auf den Zelloberflächen liegen. Diese Rezeptoren, die haben auch bestimmte Namen, das sind Integrine. Können Sie sich vorstellen, dass die Blutzellen im Blutstrom vorbeischießen, auch im Nervensystem? Und wenn Sie solche Rezeptoren ausfahren, können Sie quasi abbiegen, ins Nervensystem eindringen. Und das Natalizumab blockiert diese Wirkung, blockiert dieses Eindringen ins Nervensystem. Daneben ist es noch im Darm vorhanden, es blockiert also auch Eindringen von Immunzellen in den Darm und wurde deshalb ganz gezielt entwickelt in Kalifornien, Anfang der 90er Jahre, um zunächst am Tiermodell, Sie haben vorhin schon größere Nager gesehen, die Ratten, das ist alles Mäuseforschung, wir arbeiten fast zu 99% an Mäusen, mittlerweile an genetisch veränderten Mäusen, um an Mäusen die Entzündung zu hemmen. Sie sehen hier Mausrückenmark und alle kleinen Punkte, die kleinen braunen Punkte hier, sind Entzündungszellen, die bei so einem Multiple Sklerose-Modell bei der Maus austreten aus dem Blutgefäß. Und hier sehen Sie ganz, ganz wenig, nur noch vereinzelte. Das hat bei den Tieren in einer spektakulären Publikation, Nature, eine der bekanntesten Fachzeitschriften, einfach gezeigt, dass wir die Entzündung fast völlig eliminieren können. Und dieser Antikörper hat innerhalb von 14 Jahren, 92, und wir sprechen über 2006, den Weg aus dem Labor in die menschliche Anwendung geschafft, mit der Zulassung und allem drum und dran. Bench to bedside ist das Zauberwort. Ist damit die MS geheilt? Gibt es damit keine Probleme mehr? Das ist ja die Frage. Und die Frage können wir leider mit Nein beantworten. Mir wurde vor mittlerweile 3,5 Jahren dieser Patient vorgestellt, eigentlich in Offenburg, beheimatet, der erste deutsche Patient und weltweit der zweite Patient, der daran erkrankte, der unter Natalizumab eine Multiple Sklerose für 1,5 Jahre relativ gut behandelt hatte. Sie haben vorhin schon Kernspin gesehen, hier schauen Sie auf Querschnittsflächen und hier schauen Sie nochmal pfeilmäßig vorne nach hinten, hier ist die Nase, hier ist der Hinterkopf, auf das Gehirn. Und dieser Patient hat plötzlich eine Halbseitenschwäche seiner linken Körperhälfte entwickelt. Verantwortlich ist dieser neu aufgetretene Herd hier und weitere Herde traten hier auf. Und die Idee war natürlich auch die Frage, hat das was mit MS zu tun? Hat dieser Patient vielleicht, er war Anfang 50, noch was anderes entwickelt? Gibt es noch Schlaganfälle? Kann man ja auch haben, hat geraucht. Oder tritt hier was ganz was anderes auf? Und was wir mit diesem Fall erkannten, das war während der Studie an drei Patienten in Kombinationsbehandlungen klar, dass das Immunsystem durch dieses Medikament Natalizumab geschwächt werden kann. Opportunistische Infektionen, das kennen Sie von der Immunschwächekrankheit HIV, wenn die Patienten das Immunsystem nicht mehr aktiv haben und alle möglichen Viren und Bakterien, die wir unbewusst abwehren, das Immunsystem angreifen können, sich diese Gelegenheit zunutze machen können. Opportunistik heißt ja nichts anderes als Gelegenheit. Und dieses geschwächte Immunsystem angreifen. Das ist die Definition der Weltgesundheitsordnung. Und diese zeigt, dass es bestimmte Klassiker gibt. Es gibt Toxoplasmen von Katzen zum Beispiel übertragen. Es gibt natürlich Tuberkulose vermehrt. Aber es gibt auch Viren, die 60% in uns tragen. 60% von uns haben Virus, können mit diesem Virus, JC-Virus heißt das, praktisch gesundes Alter erreichen, keine Probleme, wenn das Immunsystem funktioniert. Und dieser Patient hat durch das Medikament Natalizumab sein Immunsystem so weit heruntergefahren, dass er plötzlich wie ein HIV-Patient diesen opportunistischen Erreger, den alle von uns, die ihn haben, ohne Probleme mit sich schleppen, nicht mehr abwehren konnte und er hat das Gehirn infiziert. Diese beiden Herde sind nichts anderes als die ersten Einschläge des Virus ins Gehirn und hier sitzt die Motorik für die gegenüberliegende Körperhälfte und darum war hier die Halbseitenlähmung da. Nun, wie konnte man sowas behandeln? Sowohl die Schweden, die hier das einen Patienten hatten, als auch wir, die hier einen Patienten hatten, haben damals gezeigt, dass wenn man diesen Antikörper rauswäscht, durch Blutwäscheverfahren, man das Immunsystem rasch wiederherstellt. Die Schweden haben eine Standardblutwäsche genommen. Sie sehen hier die Spiegel, die sind etwa so bis auf 5 Mikrogramm pro Milliliter runtergegangen. Wir haben den Antikörper spezifisch hier in Immunadsorptionszollen gebunden. Damit war er unter der Nachweisgrenze und damit konnte man das Immunsystem wiederherstellen. Das geht ja leider bei AIDS nur sehr, sehr inkomplett. Sie können das Immunsystem stärken durch entsprechende retrovirale Medikamente, HARD nennt sich das, aber es wird nicht wieder komplett, das Virus bleibt trotzdem drin. Hier ist das Immunsystem mit einem Schlag innerhalb von 4 Tagen wieder hergestellt. Das sah auch zunächst ganz gut aus, er konnte wieder ein bisschen sein linkes Bein bewegen, ist aber dann in den Folgetagen schlechter geworden. Und wir haben in den Jahren darauf, seit 2008, hier einiges dazugelernt. Wir wissen nämlich mittlerweile, dass es Natalizumab, so ist ja der Inhaltsstoff dieses Medikaments Tysabri, wirklich die wirksamste Therapie, die wir im Moment gegen schwere, schubförmige MS haben, aber doch praktisch Probleme mit sich birgt, vor allem wenn wir mehr als 2 Jahre behandeln. Sie sehen hier diese PML-Fälle, die Gangkartas progressive multifokale Leukenzephalopathie. Und je länger das Immunsystem diesem Stoff ausgesetzt ist, bei stabiler MS, das ist wunderbar für die Patienten, aber es wird eine sehr große Gefahr entstehen, etwa 1 zu 300 nach 2 Jahren Exposition, dass die Patienten, wenn sie dieses Virus in sich tragen, das kann man mittlerweile gut feststellen, diese Krankheit entwickeln. PML, weltweit gibt es 150 mittlerweile Patienten, die daran erkrankt sind. Das ist nach HIV und AIDS die zweithäufigste Ursache einer progressiven Leukenzephalopathie weltweit. Und wir haben hier in Bochum durch eben unsere Aktivität in dem Sektor bereits 11 dieser 150 Patienten behandelt. Das kann also sehr gefährlich werden und wir müssen diese Patienten zunächst mit Blutwäsche behandeln. Dann gibt es aber noch Folgeerscheinungen. Wir haben dann gemerkt, der Patient wurde schläfrig, der Patient konnte zunehmend schlechter schlucken. Sie sehen hier, wie diese kleinen Herde vom Anfang riesig gewachsen sind. Das Immunsystem dringt nun wieder ins Gehirn ein, macht praktisch reinen Tisch, überall dort, wo das Virus sitzt, das muss so sein, wird das Virus eliminiert Und die Zellen, die Nervenscheidenzellen, die Oligodendrozyten, die das Virus tragen, werden hiermit zerstört. Und man sieht dann auch eine aktive Entzündung. Diese weißen Flecken sind frische Entzündung mit Gadolinium. Das heißt also, erstmal das Immunsystem wiederherstellen, dann aber diese überschießende Entzündung, die man eine Iris-Reaktion nennt, Immunrekonstitutionssyndrom, diese Entzündung dämpfen. Teilweise muss man die Patienten mit beatmen, um sie sozusagen am Leben zu halten. Und dann geht es wieder einigermaßen gut weiter mit dem Syndrom. Und wenn wir jetzt sehen, wir wissen mittlerweile von diesen 150 Patienten, haben 80% jetzt überlebt in diesem MS-Cysabri-Zusammenhang. Die Überlebensquote bei HIV-AIDS liegt unter 40% heutzutage. Also es geht wesentlich besser. Und wenn man hier in einer kleineren Kohorte, das waren die ersten 38 völlig ausgewerteten Patienten, wenn man hier eine Skala der Befindlichkeit und ihrer Funktionen mitzieht, das ist aus der Krebstherapie abgeleitet, die Karnofsky-Skala. Jemand wie Sie und wir hier sind mit 100 voll selbstständig. Ab 70 Punkten ist man leicht eingeschränkt, kommt aber noch großteils ohne fremde Hilfe aus und 40 Punkte und darunter geht bis zur schweren Pflegebedürftigkeit. Sie sehen aber, dass doch ein Großteil mittelbehindert war, teilweise sogar überhaupt nicht eingeschränkt war, wenn es diese Krankheit überstanden hat. Etwa ein Drittel zeigten eine deutliche Behinderung. Wir haben also damit gelernt und das ist etwas, da hat uns nicht die Industrie geholfen. Da haben wir aus der akademischen Medizin heraus geschlussfolgert, wie wir solche Krankheiten am besten mit therapieren. Wir haben gelernt, wie wir dem entgegentreten können und eine Reihe von Vorsichtsmaßnahmen, mit denen wir jetzt diese langzeitbehandelten Patienten sozusagen ausstatten, um sowas möglichst zu vermeiden. Wir behandeln viele Patienten gar nicht mehr länger als 2 Jahre mit dieser Therapie. Wir verfolgen sie engmaschig und können damit die Überlebensquote deutlich mit verbessern und können dem Patienten ein besseres Schicksal geben. Das ist ein Beispiel, das ist eine Patientin, die wir aus Essen behandelt haben, die uns zugewiesen wurde. Sie sehen hier auch wieder, das Virus schlägt irgendwo im Gehirn ein. Hier ist es vorne im Gehirn, hier ist die Nase, hier ist das Hinterhaupt und das hat auch zu einem Krampfanfall diesmal geführt, keine Lähmung, sondern so ein Krampfanfall. Auch dann wieder in dieser Phase nach Elimination zu einer entsprechenden großen Vernarbung mit Entzündungsreaktionen, ja das Kontrastmittel. Und diese Patientin ist aber wieder aus der Klinik rausgelaufen. Das heißt, sie hatte Gott sei Dank da der Frontallappen, der Vorderhirnlappen relativ redundant angelegt ist mit der Gegenseite. Relativ hat diese Patientin keine wesentlichen Behinderungen. Ein bisschen Glück ist sicherlich dabei, je nachdem, wo das Virus sitzt. Aber Sie können hier auch die modernen Therapien etwas mit entschärfen. Nun habe ich Ihnen versprochen, noch ein Beispiel zu bringen, wo wir in Bochum mit beigetragen haben. Und hier gehe ich auf etwas, wo vielleicht denen von Ihnen, die die Biochemie noch entsinnen, wenn sie es in der Schule gehabt haben, so ein bisschen sich, ja, wie sagt man, das Nackenfeld sträubt. Krebszyklus, Zitronensäurezyklus. Das haben wir alle gelernt, mehr oder weniger begeistert. Das ist ein Zyklus, mit dem unsere Zellen Energie gewinnen und in diesem Zyklus spielt das Produkt Fumarsäure eine Rolle. Nun, Fumarsäure ist also nötig für die Energiegewinnung. Und diese Fumarsäure, die kommt in verschiedenen Abkömmlingen vor, je nach ihrer Veresterung und Salzbildung. Ob eine Methylgruppe daran steckt, ob 2 Methylgruppen daran stecken. Diese Dimethylfumarate werden auch synonym als Experimentalsubstanz BG12 genannt. Und diese Fumarsäure hat ein Biochemiker selber beteiligt durch Schuppenflechte, sich zunächst mal auf seine Schuppenflechte eingecremt. Sie sehen hier eine Schuppenflechte, schwere Betroffenheit hier des Rumpfes, hier eine lokale Schuppenflechte. Also Herr Schweckendieck, der Name ist bekannt, hat auch darüber geschrieben, hat sich vor etwa 50 Jahren damit eingecremt und hat gesagt, ich manipuliere meine Immunzellen, die Psoriasis ist eine Immunerkrankung, indem ich mich einfach einschmiere. Und Biochemiker sind sehr waghalsige Patienten, der hat es dann auch noch geschluckt. Das hat aber gewirkt und das hat so gut gewirkt, dass diese Therapie gegen die Schuppenflechte in deutschsprachigen Ländern, also auch in Österreich und Schweiz, die häufigste Therapie gegen die Schuppenflechte ist. Das Präparat ist käuflich erhältlich, Fumaderm. Es ist allerdings eine Mischung aus verschiedenen Salzen, die den Magen-Darm-Trakt etwas reizen, weshalb es nicht so lange eingesetzt wird. Und dieses Fumaderm wird unter anderem auch von unserem Dermatologen hier an der Ruhr, Professor Altmaier, häufig eingesetzt. Und er hat vor etwa 10 Jahren meinem Vorgänger am Josef-Hospital, Wasab Schunte, gesagt, verwenden Sie das doch mal bei Ihrer multiplen Sklerose. Das ist ungefährlich, das reizt zwar Magen-Darm etwas, aber vielleicht bringt es eine Umprogrammierung des Immunsystems. TH2-Shift nennt man das im Expertentum. Und vielleicht können Sie Ihre MS-Patienten mitbehandeln. Nun, was passierte? Herr Pschundig hat es gemacht. Sein damaliger Oberarzt, Herr Schimrich, hat dann die Ergebnisse auch publiziert. 10 Patienten, also eine kleine Beobachtung, das war sozusagen aus Bordmitteln möglich, die man in der Radiologie untersucht hat, wie viele Herde im Kernspin aufflackerten, das war zu Beginn. Dann hat man die Fumarsäuretherapie eindosiert. Man braucht eine Gesamtdosis pro Tag von mindestens 500 Milligramm Fumarsäure. Und Sie sehen, fast zu schön, um wahr zu sein, wie stark die Entzündung, neue Herde im Kernspin. Hier waren es 7 am Anfang, dann sind die auf weniger als eine runter im Mittel, wie sehr das abgenommen hat. Nun ist die Multiple Sklerose aber auch eine kleine Falle für solche Beobachtungen, weil kleine Patientenpopulationen oft zufällige Ergebnisverfälschungen, sogenannte Bias, ergeben. Sie brauchen große Studien, sie brauchen große Populationen, 1000 Patienten etwa mit Kernspin, darüber berichte ich Ihnen dann am Ende dieses Parts. Und diese 1000 Patienten kosten Sie mit Kernspin allem drum und dran zwischen 20 und 40 Millionen Euro. Also Sie merken, so viel kriegen wir, glaube ich, an der Ruhr-Uni gerade als Landeszuschuss in der Medizin. Ja, das geht nicht, dass Sie das mitmachen, diese Größenordnung, das muss die Industrie mitmachen. Aber Herr Pschundek hat den Weg gelenkt und aufgrund seiner Ergebnisse ist die Substanz von einer anderen Firma aufgekauft worden. Ich war damals noch in Göttingen, im Göttinger Institut und Lehrstuhl beschäftigt und habe das bei der Tiermodell angewandt. Also wir sprechen wieder über Mäuse. Diese Mäuse, die werden tierschutzgerecht gefüttert, das lernen die auch ganz flott, mit so einer kleinen Sonde und dann schlucken die das 2-mal täglich. Und Sie sehen hier blau, Rückenmark, Markscheiden gefärbt, praktisch die Isolation um die Drähte. Und dort, wo es weiße Stellen und Pfeile hat, ist die Markscheidensubstanz zerstört. Sie sehen hier die mit DMF bekannten, gefütterten Tiere, die wesentlich mehr blaue Färbung hier außen hatten und wesentlich mehr Nervenkabelaxone hier braun hatten und wesentlich weniger Vernarbung hier hatten. Uns fiel also auf, dass es diesen Tieren einfach besser ging und dass weniger Schaden war. Nun, relativ früh haben wir dann schon gesehen, dass es einen Aktivator gibt, eine sogenannte antioxidative Substanz. Wenn ich das heute den MS-Patienten erkläre, sage ich oft, ja, das ist so wie Vitamine. Vitamine entgiften ja. Und diese Entgiftung, die läuft über einen Aktivator, einen Transkriptionsfaktor ist der Fachausdruck. Sie haben es vorhin schon bei Frau Professor Markus gesehen, NRF2. Der wird durch diese Substanz mit angeworfen. Sie sehen ihn hier im Rückenmark gefärbt. Jeder braune Punkt ist eine Zelle, die das exprimiert. Und dieser Aktivator entgiftet Entzündungsvorgänge. Und diese Entgiftung kann man auch als Neuroprotektion bezeichnen. Das passiert also dabei. Und das war der molekulare Mechanismus, den wir zwischen 2005 und 2010 beforscht und in diesem Jahr dann publiziert haben. Die Substanz trifft in der Zelle auf diesen Faktor, einen Transkriptionsfaktor. Der wird zunächst mal blockiert durch einen anderen. Das sind Abkürzungen, KEAP, NRF2. Sie müssen sich nur so viel merken, dass das hier ein Blockadesignal ist. Und wenn die Fumarsäure darauf trifft, dann wird diese Blockade aufgehoben. Dieser Faktor kann in den Kern gehen und kann hier antioxidative entgiftende Vorgänge anregen. Und diese entgiftenden Vorgänge sorgen dafür, dass die Entzündung, die Entzündungszellen, die bei der MS ins Nervensystem eindringen, viel weniger Schaden anrichten und dass viel mehr Nervenfasern erhalten bleiben. Die Nervenfasern können ja extrem schlecht regenerieren. Sie haben es vorhin bei Professor Tegendorf gehört. Genau das gleiche Problem, wie die Rehabilitationsforscher haben, haben wir auch bei der MS. Was kaputt ist an Nervenfasern, können wir nicht wieder herstellen. Nun, können wir das beweisen? Ja, das kann man auch beweisen, auch in experimentellen Modellen. Das sind zum Beispiel menschliche Nervenscheidezellen, Astrozyten. Die kann man immortalisieren, meistens aus fetalem Gewebe. Und diese Astrozyten werden in der Zellkultur untersucht. Wenn sie grün sind, dann zeigt es, dass sie tot sind. Wenn sie rot werden, hier hinten, zeigt es ihnen, dass sie gestorben sind. Und die werden dadurch getötet, dass sie dass ihnen als Bleichmittel blonde Haare, Wasserstoffperoxid, als ein typisches Bleichmittel für blonde Haare, in die Zellkultur einsetzt. Das gibt ihnen sozusagen Todesstoß und sie sehen dann hier lauter rote, während sie hier noch leben, die grünen. Jetzt wird hier die Dosis von dieser Fumarsäure erhöht. Sie sehen hier verschiedene Dosierungen. Das sind Mikrogramm pro Milliliter. Mikrogramm sind also Millionstel Gramm, aber das sind Dosierungen, die beim Lebenden erreicht werden. Und Sie sehen, je mehr Fumarsäure wir in die Zellkultur reingeben, man nimmt hier das Monomethylfumarat, das wirkt in der Zellkultur, desto mehr Grüne bleiben erhalten und fast 90%iges Überleben. Wir können also gegen einen sehr starken oxidativen Stress, gegen das Haarbleichmittel H2O2, Wasserstoffperoxid, die Nervenzell-Scheidekulturen, die Astrozyten, vor Zelltod schützen über diese Fumarsäure. Und erreichen wir solche Wirkungen wie bei den Zellen, auch beim Menschen? Das kann man natürlich bei den Tieren sehr gut untersuchen. Etwa 30 Minuten nach Schlucken der Dimethylfumarsäure, die wird im Körper abgespalten in Monomethylfumarsäure. Und wir erreichen hier etwa diesen Wirkstoffspiegel im Gehirn, der ist um 3 Mikromolar und ein Wirkstoffspiegel von 20 Mikromolar im Plasma. Und dieser Wirkstoffspiegel 3 Mikromolar reicht aus, um einen Großteil der Astrozyten am Leben zu halten. Das heißt also, wir können zumindest indirekt beim Tierversuch hiermit postulieren, dass wir einen Bereich erhalten, um es am Leben zu erhalten. Wir können dann auch zumindest in experimentellem Gewebe nachschauen, Fluoreszenzmikroskopie, die wie eine Computeruntersuchung das Gewebe aufschneidet. Und wir können nachschauen, ob dieser Faktor wirklich exprimiert wird. Hier nochmal in grün, das sind alles Nervenzellen, das ist die Immunfluoreszenz, wird über einen gewissen Marker. Also grün sind Nervenzellen. Und wenn diese Nervenzellen dann orange leuchten, Sie sehen hier so ein paar orange Abkömmlinge, hier unten und auch hier oben im Bild, dann haben Sie neben dem Nervenzellmarker noch diesen NRF2-Marker exprimiert. Das heißt also, das sind Nervenzellen, bei denen unter der Wirkung der Fumarsäure und nicht, wenn Sie das Scheinmedikament praktisch nur einen Träger bekommen, plötzlich die Nervenzellen das hochregulieren. Das haben wir an den kleinen Maus-Rückenmarkgewebe gesehen, wenn wir die Tiere mit gefüttert haben, dass dieser Stoff auch im Rückenmarkgewebe, dieser Transkriptionsfaktor, vermehrt reguliert wurde und somit entgiftend ist. Das kann man bei Menschen natürlich nur indirekt machen und die typische Studie, die durchgeführt wurde, gibt dem Patienten zwischen 6 und 24 Monate lang so ein Medikament. Die müssen am Anfang auch mit einem Schein, mit einem Täuschmedikament verblindet werden und dreimal am Tag verschiedene Dosierungen mit dabei. Und diese Studien liefen zunächst 2005 an. Die zweite Studie lief 2007 an. Und das ist das, was die Firma in der Presse sozusagen mitgeteilt hat. Die offiziellen Ergebnisse darf man aus gewissen wissenschaftlichen Schutzgründen, das Manuskript ist im Moment in der Einreichung, erst auf dem Kongress vortragen, erst in 4 Wochen in Amsterdam, der ECTRIMS-Jahreskongress. Und diese Substanz BG12, ja, ich habe dann aus der Historie heraus auch diese Studie mit 1200 Patienten geleitet, aber B heißt nicht Bochum und G heißt nicht Gold, sondern das ist die Firma Biogen, BG für Biogen, und die haben eine Pipeline von 9 Produkten und das war das 12. Produkt, aber BG12 ist nichts anderes als die Suppenflechtesubstanz Fumarsäure. Das hat alle Endpunkte erreicht, das hat eine sehr starke Wirkung gezeigt und zwar nicht nur auf die Entzündung, das machen schon viele MS-Medikamente, das haben Sie am Natalizumab gesehen, das wissen Sie von Interferonen, wenn jemand von Ihnen mit betroffen ist, sondern das schützt die Nervenzellen vor Angriff, vor Zellangriff und Oxidation und trägt dazu bei, dass sie überleben. Eigentlich sogar ideal, dass man so ein Medikament mit anderen, die die Entzündung mit hemmen, kombiniert, Zusammenarbeit, Synergismus ausnutzt, und es ist auch ganz wichtig, es ist nichts passiert. Wir haben keine Todesfälle. Es gibt leichte Magen-Darm-Reizwirkungen. Es gibt ein Bluteinströmen, das man Flush nennt, etwa eine halbe Stunde nach dem Schlucken. Das ist aber nur vorübergehend. Und es hat also keinerlei schwere Nebenwirkungen gegeben. Es hat keine Patienten gegeben, die wie vorhin Virusinfektionen haben. Und aus der Schuppenflechtetherapie wissen wir schon, dass es über 100.000 Patienten jahrelang eingesetzt ist. Also etwas, und das muss man wirklich sagen, diese Zufallsinitialzündung, wie man sowas ja gerne mal nennt, die in Bochum vor über 10 Jahren stattgefunden hat. Diese 10 Patienten haben die Firma Biogen dazu bewogen, ein Entwicklungsprogramm aufzulegen, mit dem wir zumindest von der akademischen Medizin aus einen wesentlichen Teil mit wahrgenommen haben. Und wenn dieses Präparat, das jetzt gerade auch die Zulassungspapiere bei der Europäischen Medizinbehörde EMA eingereicht hat, wenn es kommt, dann kann man sagen, das ist ein Präparat, das erstmals in Bochum gezielt eingesetzt wurde. Es gibt ein paar Patienten, die natürlich MS und Schuppenflechte gleichzeitig haben. Im Professor Tegendorf Klinik zum Beispiel gibt es so eine Patientin. Und diese Patient hat mit Interferon therapiert, Schuppenflechtetherapie mit Fumarsäure bekommen, weil die Schuppenflechte noch war, ist auch extrem gut gelaufen von der Kombination. Vielleicht ist das die Zukunft. Ich komme zum Schluss, um die Zeit nicht zu überziehen. Ich habe Ihnen dargestellt, und ich hoffe, dass ich Sie auch damit überzeugt habe, wir haben neue, immer stärkere Therapien. Die Industrie entwickelt die mit dem großen Aufwand. So Entwicklungskosten von solchen Medikamenten verlaufen sich auf 3-stellige Millionensummen. Dann werden sie zugelassen und dann kommen die Risiken leider in den Alltag. Und wir sind als Ärzte dann verantwortlich für die Patienten und müssen den Patienten das Bestmögliche bieten, um diese Risiken auch mit zu therapieren. Am Beispiel Natalizumab habe ich Ihnen ein Beispiel gezeigt, wie wir von Seiten der akademischen Medizin aus hier praktisch Kochrezepte geliefert haben, um die Substanz zu entschärfen. Es sind natürlich auch weitere große Studien gelaufen, um besser vorherzusehen, wer verträgt es lange, wen muss man absetzen. Das ist auch ein großes Ziel des BMBF-geförderten Kompetenznetzwerks Multiple Sklerose. Und dieses Kompetenznetzwerk hat Gott sei Dank seinen Überlebenskampf geschafft. Das ist mit vielfältiger Unterstützung Gott sei Dank mit zusammengekommen. Nochmals unseren Dank auch aus dem Vorstand, auch an Frau Ministerin Schulze für die Unterstützung. Und aus der Pipeline der oralen Präparate, unsere Patienten wollen ja nicht ständig immer spritzen und infundieren, das sind verschiedene orale Therapeutika, habe ich Ihnen die Fumarate gezeigt. Eigentlich ein ganz altes Medikament, das im Körper natürlicherweise vorkommt, das aber hier medikamentös ganz gezielt eingesetzt wird und das neue Aspekte bringt, wie man die MS nicht nur bezüglich der Entzündung, sondern auch bezüglich der Überlebenseffekte schützen kann. Ein Stichwort, das wir Neuroprotektion nennen und das man in den Gesamtkontext translationaler Medizin mit einspannt. Ich habe Ihnen also hier weniger Physiotherapie und komplizierte Übungen gezeigt, sondern mehr ins Welt- und in das Reich der Labormedizin geführt. Hoffe, dass ich Ihnen einen Eindruck geben konnte, auch was wir hier in Bochum machen, zusammen mit unseren Kollegen. Und danke Ihnen für Ihr Kommen, für Ihre Aufmerksamkeit.